Das ist ein unbegreiflicher, unnachahmlicher Gott, ein wunderbarer Gott. Nicht der Gott der Christen, sondern der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der in Christus Mensch geworden ist und Erlösung gebracht hat. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur den Gott der Christen und nicht den Gott der Muslime und auch nicht den Gott der Hindus. Es gibt nur den einen wahren Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, um einer Welt die Wahrheit zu bringen. Eine Welt zu ermöglichen, dass sie nicht in Masken leben muss und auch nicht unter Masken ihr Leben rennen muss. Und es gefällt mir daran. Es ist so eine Sache, ne? Endlich darf ich ein Versager sein. Und wenn man so darüber spricht oder wenn ich darüber spreche, ist immer so ein interessantes Thema für mich, weil eigentlich will ich ja gar keine sein. Ich will ja heute Abend da rausgehen und will, dass jeder sagt, das ist ein Bombenkerle. Das ist ganz einfach. Ich will ja wieder eingeladen werden. Davon lebe ich ja, davon lebt der Pastor. Der lebt ja nicht davon, dass die Gemeinde sagt, du bist die letzte Pfeife, dich brauchen wir nicht mehr. Der lebt davon, dass man hören möchte. Und es ist schon interessant, wenn man in so einer Welt lebt, wisst ihr, der Windisch-Chefbuch, alter schwäbische Pfarrer, hat mir zu mir gesagt, du hast so dein Geld auch schon mal auf legale Art und Weise verdient. Der meinte, ich habe auch schon mal was Ordentliches gearbeitet, ne? Ich habe mal Koch gelernt und dann nach dieser Zeit war ich dann Soldat und in meiner Zeit während der Bundeswehr kam ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und habe so, mach alle Höhen und Tiefen im Leben durch bis heute. Der größte Versager, denke ich manchmal, der steht hier vorne. Ich nehme so viel vor auf dem Leben und schaffe es gar nicht. Und das ist das Interessante, wir scheitern ja meistens an unseren eigenen Erwartungen. Das ist eigentlich das, was uns am meisten unter Druck setzt. Und wenn wir es schon nicht schaffen, dann legen wir vielleicht Erwartungen an das Leben anderer an, damit sie auch ein bisschen Druck verspüren. Schon interessant manchmal. Die größten Versager in der Welt setzen manchmal hohe Maßstäbe für all die anderen. Deswegen sagt der Herr Jesus, ne, das Maß, mit dem ihr richtet, mit dem werdet ihr auch gerichtet werden. Mit dem ihr messt, mit dem werdet ihr gerichtet werden. Und unter diesem Maß leidet ihr dann in dieser Welt maßlos. Und ich habe das ja schon oft erlebt. Wir haben drei Kinder, ne, drei erwachsene Kinder jetzt. Sohn 28, Tochter 25 und eine Tochter, die ist 23 Jahre. Und da merke ich das auch, wie das ist, wenn ich mein eigenes Leben, ich bin auch mal, habe die Klasse nochmal wiederholt, bin ein besonders kluger, ne, jetzt. Ich habe das nochmal doppelt aufgenommen. Das war der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Ich wollte es einfach nochmal hören. Und wenn ich mir jetzt so mein Leben anschaue, wisst ihr, ich bin ein Mensch, der hat Jesus bis zu seinem 24. Lebensjahr nicht gekannt. Ich habe alles aus dem Leben rausgeholt, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe Menschen schlecht behandelt, ich habe meine Frau schlecht behandelt, meine Kinder schlecht behandelt, meine Kollegen, Kameraden schlecht behandelt. Gelogen auf dem Fußballfeld, gelogen bei meinem Arbeitgeber, gelogen in der Schule, meine Eltern angelogen. Und dann habe ich so festgestellt, interessanterweise ist es so, dass ich das total vergesse irgendwie manchmal, ne? Dass ich, wie wenn ich nie so war. Und dann setze ich plötzlich einen ganz anderen Maßstab an, den absoluten Heiligkeitsmaßstab an all die Menschen, die mit mir zu tun haben. Und wie dankbar bin ich dafür, dass Jesus voller Gnade und voller Wahrheit ist. Also das ist ja das Wunderbare, deswegen kann ich ein Versager sein, weil Jesus absolut gnädig ist. Und das Wunderbare ist, dass er Versager nicht Versager sein lässt, sondern wenn sie ihm ihr Versagen überlassen, diesen Jesus Christus, diesen auferstandenen, lebendigen Gott, diesen einzig wahren Gott, dann macht er was aus diesem Leben von Versagern. Und die Bibel ist voller Versager, ist ein interessantes Buch von Anfang an. Adam und Eva haben versagt. Die Söhne haben versagt. Der eine hat den anderen totgeschlagen. Und die Geschichte ging weiter und dann haben die Menschen alle versagt, weil sie sich alle über Gott gestellt haben. Und dann kam Noah und die Arche und die Sintflut. Und nach der Sintflut hat er Noah auch versagt, hat sie die Birne voll getrunken und einer seiner Söhne hat ihn dann nackig liegen sehen in seinem Zelt, weil er sich nicht wusste mehr zu benehmen oder kann sich gar nicht mehr zudecken. Unzüchtig. Er, der Noah, versagt, der Sohn versagt, weil der Sohn hat es gleich, der konnte es ja nicht für sich behalten, ne? Der muss es gleich seinen anderen Brüdern erzählen, da müsste man reinschauen, was das für ein Typ hier ist, der da drin liegt, unser Daddy. Guten Trollinger reingeknallt. Der macht Werbung für einen Württemberger Wein. Und dann geht es durch die Bibel, geht es durch. Die Könige versagt. Ganzes Volk versagt. Mose, großer Volksführer, versagt. Aaron, sein Mund, der für ihn geredet hat, versagt. Abraham, versagt. Und auch als Abraham versagt. Konnte nicht warten, konnte auch nicht glauben, konnte nicht vertrauen. Musste Gott ein bisschen vorgreifen. Mit diesen Verheißungen, dass Gott ihnen noch ein Kind schenken wird. Einen verheißenen Sohn. Und wie soll das schon werden? Wenn ich da nicht selbst Hand anlege, wird da draus nichts. Ich muss Gott ein bisschen helfen. Und da draußen entstand dann der Ismael, mit dem das Volk der Juden bis heute zu kämpfen hat. Der Sohn des Fleisches, wie es die Bibel so nennt, der aus unseren eigenen Willen gezeugt wurde. Bis dann der Sohn der Verheißung kam, der Isaak. Und der Isaak war zwar ein Sohn der Verheißung, aber der war ein schwacher Mann gewesen, ein schwacher Vater. Und dann können wir jetzt durch die ganze Bibel durchgehen, das ist interessant, dann kommen wir zu den großen Königen. König David versagt, die Ehe gebrochen, jemanden getötet. Sein Sohn, um nichts anderes gebetet, der Salomo, als einfach nur um Weisheit, um dieses Volk zu regieren. Was hat er gemacht? Hat sich jede Menge andere Frauen geholt, mit diesen anderen Frauen, die Götter all der anderen Völker. Und sein eigenes Volk, das Volk Gottes, zum Götzendienst verführt. So sehr, dass er dann irgendwann sagt im Buch der Prediger, wo bin ich nur gelandet? Ich nenne es mal in meinen eigenen Worten, ich bin total depressiv. Eigentlich preise ich die, die nie geboren wurden, die sind viel besser dran als ich. Ich bin ein armer Wicht. Hat alles gehabt in meinem Leben und hab's alles verbraten. Und in diesem Buch der Prediger kommt er dann zu dem Schluss und sagt, die Summe aller Dinge ist, nicht, dass du dir jede Menge vornimmst im Leben. Versuchst du, gute Kerle zu sein. Die Summe aller Dinge ist, dass du Gott fürchtest und seine Gebote hältst. Das reicht voll und ganz. Da hast du voll auf damit zu tun, dein ganzes Leben lang. Da brauchst du nichts anderes aufladen. Das hält dich geschäftig. Dich mit diesem einen wahren Gott auseinanderzusetzen. Und dann geht die ganze Geschichte weiter im Alten Testament. Ist echt gewaltig. Ne? Wir machen keine Panik, wir machen keine Bibelstunde heute Abend. Aber es wäre gar nicht schlecht, weil das viele gar nicht mehr wissen. Vielleicht deswegen auch, und ich nehme es mal auf mein eigenes Leben, ihr Lieben, vielleicht bin ich manchmal als lebendiger Christ so herzlos, weil ich das total vergesse, wie barmherzig dieser Gott ist. Ohne seine Güte, Barmherzigkeit wäre ich gar nicht da. Hier vorne, und es ist keine Übertreibung, steht ein absoluter Versager. Hier vorne, das mag die Leute vielleicht schockieren, ne, und sagen, was sagt denn der? Deswegen regen sie ein bisschen lauter und hören es nicht so. Hier vorne steht ein potenzieller Lügner, ein Ehebrecher, jemand, der Hass im Herzen hat, Zorn, der sich ständig was vornimmt und nicht hält, der steht hier vorne. Weil das die Wahrheit ist, von dem las ich gestern Abend, das sagt Jesus, das steckt im menschlichen Herzen drin. Hier vorne steht aber auch jemand, wenn es zulässt, dass der Geist Gottes über dein Leben regnet, wie der Regen jetzt da draußen. Es verändert unser ganzes Leben. Es lässt uns ein Leben leben in der Wahrheit und ein Leben leben in der Abhängigkeit von diesem einen wahren, gnädigen Gott. Und es wird unsere Herzen verändern, weil Gottes Gnade und Güte wird unsere Herzen verändern. Der Apostel Paulus sagt mal im Römerbrief, wisst ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist, die euch zur Umkehr leitet? Es ist die Güte Gottes. Euch, die ihr versucht, euer Leben irgendwie rechtschaffen zu leben. Euch, die ihr irgendwann den Punkt erreicht im Leben, an dem ihr merkt, so wie ich bin, wenn es wirklich einen Gott gibt, so passe ich gar nicht zu diesem Gott. Das ist das interessante Bild, wenn man in die verschiedensten Religionen hineinschaut. Alle Religionen mühen sich ab, auch die christliche Religion müht sich ab, irgendwie einen gnädigen Gott zu finden. Irgendwie versuchen wir, unser Leben gottgemäß zu leben. Ob ich jetzt an irgendwas glaube oder nichts glaube. Aber irgendwie sage ich, muss ich ja versuchen, ein gutes Leben zu leben. Das sind wir Menschen. Und wenn ich dieses eine Herz wirklich, das so ist, diesen einen wahren Gott überlasse, der mit seiner Güte verändert, dann verändert sich auch diese Anstrengung. Und ich werde ein freier Mensch. Und eigentlich könnte man jetzt, wenn er das macht, ein Lied singen, weil es ein bisschen laut ist. Der Regen, den der gütige Gott regnen lässt. Lassen wir noch einmal, singen wir noch einmal ein Lied miteinander. Lassen wir die Band noch mal auftanzen. Und spielen wir das letzte Lied noch mal, das wir vorhin gesungen haben. Unser Gott ist größer. Ist gut, ne? Flexibel bleiben. Flexibel, so ist das Leben, ja? Und wenn uns dieser Gott zur Seite steht, von dem wir gesungen haben, das ist ja eigentlich ein biblisches Wort aus dem Römerbrief, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Und wenn der Gott für mich ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann kann doch nicht mal ich eigentlich gegen mich sein, weil er stärker ist. Und er ist so stark, dass er den Tod überwunden hat. Und dieser Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die Versager sind eigentlich. Und wenn wir ins Neue Testament dann kommen, ist es sehr interessant, dass Jesus Menschen beruft, die später bekannt werden als Menschen, die konnten noch nicht mal richtig lesen und schreiben, die Jünger. Und es hat die religiöse Macht, die denkende Macht damals in Jerusalem erstaunt. Die sagten, was sind das für Menschen? Die können noch nicht mal wirklich lesen und schreiben. Die würden bei uns noch nicht mal Synagogen-Gottesdienst tun. Das Christentum, wenn man so will. Ne, ich nenne es nicht das Christentum. Die Jesus-Nachfolge, die ist nicht an Universitäten entstanden. Die Jesus-Nachfolge, das lebendige Christsein, das ist nicht aus Büchern entstanden. Sondern die Bücher sind irgendwann mal entstanden, weil Menschen was geschrieben haben über Menschen, die diesen lebendigen Christus nachgefolgt sind. Und irgendwann haben manche Menschen, die diesem lebendigen Christus nicht mehr nachgefolgt sind, sich Gedanken darüber gemacht, wie könnte dieser Gott eigentlich wirklich sein? Und dann muss man es ganz kompliziert machen. Da muss man ganz lang studieren dafür. Und das Interessante ist, dass einer wie der Dietrich Bonhoeffer, der im Dritten Reich im KZ gestorben ist in Flossenbürg, sagte, er bezweifelt, dass es das Fach Theologie überhaupt gibt. Es gibt eigentlich gar keinen Theologen. Und er war ein Theologe. Und ich glaube, in seiner Auseinandersetzung mit sich selbst, mit diesem lebendigen Gott, mit der Bibel und mit dieser Welt, in der er lebte, merkte er, das kannst du nicht theoretisch alles machen. Das geht nur, dass ich diesen Gott erlebe. Aber den kann ich nicht erleben, diesen Gott, wenn ich ihn Vorschriften mache, wie ich ihn zu erleben habe. Diesen Gott kann ich nur erfahren, indem ich das zulasse, dass er wirklich in mein Leben kommt durch seinen Heiligen Geist. Und es sind meistens Menschen, die merken tatsächlich, mit diesem Leben komme ich irgendwie nicht mehr zurecht. Da muss ich kein Alkoholiker sein oder Drogensüchtiger oder wie auch immer. Aber plötzlich kommt das sowas in meinem Leben auf, wo ich merke, das führt nirgends wohin, dieses Leben. Ich weiß gar nicht, wo das Ziel ist. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Und oft sind es diese Momente, die Menschen plötzlich auf die Suche gehen lassen nach dieser einen Wahrheit. Es muss doch eine Wahrheit geben für mein Leben. Dieses Leben muss doch irgendwie Sinn machen. Selbst dieser ganze Zerbruch im Leben muss doch irgendwie Sinn machen. Ich arbeite viel mit Drogensüchtigen zusammen und mit Romas und mit Menschen, die von der Straße kommen, und es ist oft sehr interessant. Das prädestiniert einen Menschen nicht dafür, dass er deswegen ein lebendiger Jesus-Nachfolger wird, die Not. Not ist nicht immer der Schlüssel dafür, dass ein Mensch plötzlich sagt, oh, wie schön, dass Gott mich liebt. Aber es kann manchmal dazu helfen, dass ich merke, wenn ich in der größten Not meines Lebens stecke, und dann muss ich nicht auf der Straße leben, dann kann ich auch mental auf der Straße dieser Welt leben, indem ich ein erfolgreicher Geschäftsmann bin und habe mein ganzes Leben an die Wand gefahren. Erfolgreicher Papa und habe trotzdem mein ganzes Leben an die Wand gefahren und merke, es ist so leer. Und es sind oft diese Momente, in denen ich plötzlich erleben kann, da gibt es jemanden, der kann diese Leere wirklich füllen. Und da gibt es jemanden, der macht aus meinem Leben was, das hat nicht bloß Wert, Bestand für die nächsten 50, 60, 70 Jahre vielleicht. Nee, es hat Bestand in alle Ewigkeit, weil der ewige Gott in mein Leben kommt. Und das finde ich so wichtig, wisst ihr, dass mich hat heute auf der Fahrt, als ich hierher fuhr, noch jemand angerufen, den habe ich vor einem Jahr kennengelernt in Hannover, ein ehemaliger Drogensüchtiger. Und er ist jetzt irgendwo anders gelandet, ist in einer christlichen Rehabilitation, kam zum Glauben an Jesus. Und heute Abend sagte mir, Heinz, ich habe das Leben nicht in der Hand, das rennt mir schon wieder durch die Finger. Und ich kann ihm sagen, du musst dir keine Gedanken machen, Jesus lässt dich nicht durch seine Finger fallen. Das ist Wunderbare. Du brauchst auch gar nicht versuchen, das Leben auf die Reihe zu bekommen. Lass es doch zu, dass der das Leben ist, nicht auf die Reihe bekommen hat, sondern der das Leben ist, Jesus Christus, einfach dieses Herz regieren darf. Stück für Stück, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde. Und der Mann, der war eigentlich an einem guten Punkt gewesen, von dem der Herr Jesus sagt mal in Matthäus Evangelium, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich des Himmels, der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Eigentlich sagt Jesus, glückselig sind die Versager, weil er spricht es in den jüdischen Kontext und die Juden verstanden es, was er sagt. Die geistlich arm sind, es sind die, die plötzlich ihre Armut vor diesen einen wahren, lebendigen Gott bekennen. Wir sind es so arm vor dir. Wir können dir gar nichts bringen. Wir opfern und machen und tun. Aber eigentlich ist nichts von dem, was wir versuchen zu bringen, irgendwas, das deiner Herrlichkeit, deiner Schönheit, deiner Barmherzigkeit, deiner Gerechtigkeit entsprechen würde. Und es führt Menschen dazu, dass sie trauern plötzlich. Das ist ein wunderbares Wirken. Und ich nenne es mal so, das sind jetzt Begriffe, die vielleicht nicht jeder versteht heute Abend. Aber deswegen können wir noch ein bisschen reden hinterher. Das ist das Wirken des Geistes Gottes, dass ein Mensch das plötzlich verstehen darf. Ich habe gar nichts zu bringen, diesen einen wahren Gott, nichts. Und es bringt Menschen manchmal dazu in so eine Not, dass Menschen plötzlich weinen anfangen. Und von dem spricht Jesus, die trauern. Wie könnte ich diesen einen wahren Gott wirklich begegnen? Wenn der wirklich so herrlich ist, wenn der wirklich so mächtig ist, echt gerecht und heilig. Und im Alten Testament wird uns eigentlich die Antwort drauf gegeben, weil Jesus baut ja nur auf das auf, was die schon wussten, die Leute. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen. Den größten Versager, Lügner bis zum geht nicht mehr. Was für ein Wort, Jakob. Du bist ein Lügner. Und du wirst dem, den du Lügner genannt hast, dem wirst du Treue erweisen. Weil du der Gott bist, der nicht lügt. Weil du der Gott bist, der sich selbst nicht untreu werden kann. Weil du der Gott bist, der seine Liebe nicht brechen kann. Weil du der Gott bist, der sein Wort nicht brechen kann. Der eine wahre Gott, der einzig wahre Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, kann eine einzige Sache nicht. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Er steht zu seinem Wort. Und er steht zu dem, wenn er jemanden gerufen hat und sagt, ich liebe dich und ich rufe dich in die Nachfolge und ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Und es hat einen Menschen, der ein Riesenversager war und der das dann so gemerkt hat, wie es manche vielleicht noch merken werden im Leben, aber nicht mehr so, aber auf eine harte Art und Weise, der hat es gemerkt, der hing neben Jesus am Kreuz. Da hingen zwei Versager des Lebens, zwei Glücksritter hingen da am Kreuz. Zwei, die sagten, das wird schon alles immer klappen. Zwei, die sagten, ach die Oma, was sie immer schwätzt mit, das wird noch schief gehen. Zwei, die sagten, wenn die anderen sich das rausholen, dann hole ich mir das auch raus aus dem Leben. Und plötzlich wurden sie erwischt, wegen irgendwas. Und hingen plötzlich neben Jesus am Kreuz. Und der eine, das ist ja das Interessante, in größter Not, das Versagen total ausgestellt, total ausgestellt. Jeder sah ihn. Du Versager. Und statt dass er sagt, ich bin wirklich ein Versager, was habe ich nur angestellt? Macht er sich noch lustig über Jesus, der da in der Mitte hängt. Und der andere, der ein Versager war, der sagt, sage mal, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, weißt, gerechterweise, weil wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir haben total versagt in dieser Welt. Wir haben ein bisschen voll über die Stränge geschlagen. Und wir verdienen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, der hat nichts Unrechtes getan. Das ist kein Versager. Die Menschen, die uns ans Kreuz genagelt haben, die sind Versager. Die haben sich selbst die Liebe Gottes versagt. Wir wollen den nicht. Ist komisch, dieser Jesus hat uns wirklich nie was gemacht. Ist wirklich so. Der hat uns nie das Geld aus der Tasche gezogen. Der hat auch nicht gesagt, werdet Mitglieder in meinem Club. Und wenn ihr wieder austreten wollt, müsst ihr bezahlen. Nee. Dieser Jesus kam auf Menschen zu, weißt du noch, Petrus, diese eine Frau, die stadtbekannte Hure war. Da haben wir uns natürlich nachts schon manchmal um die Häuser geschlichen. Aber mit der hätten wir nie gegessen. Und plötzlich kommt die zu Jesus. Und statt dass der sich schämt, Jesus, dass diese Frau zu ihm kommt, nimmt es sie einfach auf. Und das Interessante ist, ihr Leben ist nicht das gleiche geblieben, wie es vorher war. Es war total verändert. Jesus, dieser Mann, von dem du erzählt hast, dieser Zöllner, der mit den dreckigen Fingern, weil das Geld zu dreckig war, das er seinen Leuten aus der Tasche gezogen hat, der rauf in den Tempel ging und der eigentlich gar nicht in den Tempel durfte, weil er so unrein war, weil er mit den Römern zusammengearbeitet hat und korruptes Geld genommen hat. Und dieser Schriftgelehrte, der wirklich ein rechtgläubiger Mensch war, ein rechtschaffender Mensch, der hat nie jemanden zu viel aus der Tasche gezogen. Das hat er auch noch mit deutlich gemacht, indem er sagte, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Ein Verbrecher. Ein Drogendealer. Ein Mörder. Und nebenbei, dass ich auch keine Frau bin. Hat er auch gesagt. Und der andere, der daneben stand, der schlug sich einfach an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Und dieses Wort, das Jesus da gebraucht ist, dieser Mensch, der war plötzlich eins mit diesem lebendigen Gott. Dieser Mensch ging mit dem Frieden Gottes nach Hause, weil dieser Mensch ein Sinnbild ist für das, was Gott braucht. Einfach ein Herz, das nicht so tut, als ob. Nicht ein Herz, das eine Maskerade spielt in dieser Welt, sondern ein Herz, das mit seiner ganzen Schwachheit kommt. Mit seiner ganzen Neigung zur Sünde, mit seiner ganzen Neigung zu dem, eben von dem Jesus spricht, voller Neid, voller Boshaftigkeit, voller Mord, voller Unzucht, voll. Ja, so ist es. Und das Herz, sagt letztendlich diese Zöllner im Tempel, das bringe ich dir, lebendiger Gott. Weil ich werde nicht fertig damit. Und ich will auch nicht, dass ich versuche, mit menschlichen Mitteln damit fertig zu werden. Ich will einmal in meinem Leben erleben, dass es wirklich einen lebendigen Gott Israels gibt, von dem mir die Leute immer erzählt haben. Das will ich einmal erfahren. Die Menschen, die mir immer erzählt haben, es gibt Frieden mit diesem Gott. Und die Menschen, die immer in den Tempel rennen und ihr Geld reingeben und so heilig arbeiten und sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen, die haben auch keinen Frieden. Die sehen auch so friedlos aus. Komisch. Aber die machen doch alles richtig. Die haben nur eine Sache verkehrt gemacht. Die haben es nicht zugelassen, dass dieser eine wahre Gott ihr Herz nimmt und ihr Herz füllt mit seinem Geist. Die haben es nicht zugelassen, dass sich dieser eine wahre Gott, der sich abgerackert hat am Kreuz von Golgatha, für sie gibt. Sie wollten sich abrackern für diesen einen wahren Gott. Und dann ist die Frage, wie viel ist genug, ihr Lieben? Wie viel ist genug? Es ist nie genug, wenn man es nach menschlichem Ermessen sieht. Und das hat dieser eine Mann auch am Kreuz erkannt. Der sagte, weißt du, ich habe es verdient, hier zu hängen. Ich habe es verdient, ich bin ein absoluter Versager. Ich weiß, als Kind habe ich mir vielleicht vorgenommen, das werde ich nie machen. Und jetzt hänge ich plötzlich hier am Kreuz. Jemanden umgebracht. Gestohlen. Menschen bedroht. Dieser ganze Hass und Zorn kam raus aus meinem Herzen. Und jetzt hänge ich zurecht hier. Und dieser Mann sagt zu Jesus, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, ja, würde ich gerne machen, aber du hast zu viele Fehler gemacht. Es würde ich gerne machen, aber du hast ein Problem jetzt. Du hast keine Chance mehr, das Leben nochmal besser zu machen. Ich würde es gerne machen für dich, wenn du dich taufen ließest. Ich würde es gerne machen für dich, wenn du zur Bank noch gehst und noch so einen Dauerauftrag machen lässt für mich, deinen Zehnten spendest. Würde ich es gerne machen. Ich würde es gerne machen, wenn du nochmal dahin gehst zu deinem Nachbarn und dich dann nochmal entschuldigst. Dann mache ich das. Ich mache es sogar, wenn du jetzt hier am Kreuz rausbrüllst, ich bin ein Sünder, ich bin ein Verbrecher. Nee, das sagt Jesus nicht. Der Herr Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil es braucht nicht viel. Du musst nur zugeben, dass du dein ganzes Leben ein Theater gespielt hast. Und weißt du, warum du dieses Theater spielst in deiner Welt, in der du lebst, morgen wieder in der Arbeit? Weil du falsche Identität hast. Du hast nicht deine Identität in deinem Schöpfergott. Du suchst deine Identität in den Dingen, die du schaffen kannst, die du machen kannst. Deine Persönlichkeit. Du bist, was du machst. Manche sind, was sie essen. Gibt so ein T-Shirt, you are what you eat. Und verhalten sich dann auch manchmal so in dieser Welt. Aber der Herr Jesus sagt zu ihnen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und weißt du warum? Weil du ganz einfach, ganz simpel auf diesen einen wahren Gott traust. Und du merkst, das ist der eine, der mich wirklich versteht, der kennt mich durch und durch. Jedes Wort, das ich sagen wollte, das noch bevor es auf meinen Lippen ist, steht in Psalm 139, kennst du schon. Ich musste gar nicht irgendwas vorsingen. Also singen dürfte schon weiter. Keine Panik. Okay, nicht, dass er sagt, er hat gesagt, wir dürfen nur mehr singen. Aber ihr versteht es. Du musst mir auch keine Versprechungen ablegen. Ich kenne doch dein Herz. Ich weiß, wer du bist. Du bist wie der da am Kreuz neben mir hing, diese Schächer. Und ich will nicht, dass du wie der eine bist, der so versucht, sich rauszureden. Naja, das Leben ist so, die Umstände sind so, ich bin so erzogen worden. Die Oma war schon so, unser Schäferhund war auch drogensüchtig und was weiß ich alles. Der konnte nicht mehr ohne Frohlich. Jeden Tag hat er es gebraucht. Und unsere Gummifische, die waren wassersüchtig, die haben immer ein Bassin gebraucht, in dem sie schwammen. Deswegen bin ich auch süchtig geworden. Nee, nee. Das ist in deinem Herzen drin. Und du musst mir jetzt nicht irgendeine Story erzählen, weil ich kenne dich doch, weil ich habe dich doch geschaffen. Ich kenne dich durch und durch. Lass es doch zu, dass ich mit meinem Licht in dein Leben hineinscheine. Lass es doch zu. Und es ist ein wunderbares Gebet, das der König David betet. Und ich glaube, der hat es gebetet, weil er plötzlich merkte, nach seinem Ehebruch, nach dem Mord, den er begangen hat, plötzlich merkte, wer er wirklich ist. Er hat sich so viel vorgenommen im Leben, wisst ihr, wie manche, die heute Abend hier sitzen. Und ich gehe manchmal ins Gefängnis, das sagte ich die Woche schon mal. Ich bin immer froh, wenn ich wieder rauskomme, aber wer weiß, vielleicht sitze ich mal länger im Gefängnis. Wer weiß. Das weiß nur Gott. Aber ich weiß eins, was mich davor bewahrt ist, dass ich das bete, ehrlich, offen. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, weil ich selbst nicht kenne. Ich kenne mich selbst nicht. Habt ihr auch schon mal Dinge gemacht, von denen ihr sagtet, ich kannte mich das selbst gar nicht mehr? Das hätte ich nie gedacht, nie. Und es darf aber niemand erfahren. Erforsche mich, Gott, und erkenne mich. Mein Herz ganz tief prüfe mich und erkenne, wie ich es wirklich meine. Erkenne meine Gedanken. Ich kenne meine Gedanken selbst gar nicht mehr. Das ist so durcheinander. Heute Abend verspreche ich wieder, morgen bin ich der frömmste aller Frommen und dann gehe ich wieder auf die Piste und bin der reißendste Wolf. Schrei meine Frau an, schrei die Kinder an, die Frau schreit ihren Mann an und dann geht's in die Arbeit und dann geht's nur vor und ich kenne mich gar nicht selbst mehr. Was ist nur los? Und ich habe doch wieder versprochen, ich werde es nicht machen. Das war das Leben von David. Ich habe es doch versprochen, ich werde es nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie ich da geendet bin. Aber jetzt weiß ich warum. Weil ich es nicht zugelassen habe, dass dieser eine wahre Gott in mein Herz schaut und mein Herz prüft und dieses Herz, wenn er merkt, das ist auf dem verkehrten Weg, auf dem richtigen Weg bringt. Von dem spricht er hier und sagt, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, auf zerstörerischen Wege, könnten wir übersetzen, auf einem Weg, der mir kein Heil bringt und anderen auch kein Heil bringt. Auf einen unheilvollen Weg. Ein Weg, der mich wegleitet vom Kreuz, ein Weg, der mich wegleitet von diesem einen wahren Gott. Weil das habe ich mal erlebt, Gott, als die Bathseba nackt auf ihrem Balkon stand und ich mir das Recht des Königs rausnahm und habe sie zu mir kommen lassen, die Bathseba. Und habe mit ihr geschlafen, dann wurde sie schwanger. Und dann wollte ich das alles verwischen, wie wenn es nie wäre. Und ich hätte alles dafür getan und habe auch alles dafür getan. Ich habe sogar ihren Mann umbringen lassen. Zerstörerischer Weg, unheilvoller Weg. Und weißt du, warum ich das gemacht habe, lebendiger Gott? Weil ich dich total aus dem Blick verloren habe. Ich habe nur noch mich gesehen. Und das will ich nicht mehr. Ich habe mir eine Maske aufgesetzt. Die Maske des, das schaffen wir schon. Die Maske des, das wird schon alles besser. Die Maske der Schulterklopfmaschine, du bist ein guter Kerle. Gut hast du es hinbekommen. Die Maske des, was sollen denn die Leute denken, wenn ich das jetzt offenbar machen würde? Das wäre was gewesen, wenn der David auf seinem Balkon gestanden wäre und hätte gesagt, Leute von Jerusalem, schaut mich an. Ich bin gerade dabei, darüber zu gehen zu der Bathseba. Ich bin gerade dabei, die Ehe zu brechen. So ein König bin ich. Nee, das macht man doch nicht. Bloß nicht. Schön verbergen. Weiter die Maske tragen, haben alles in der Hand, Selbstsicherheit, ist alles gewiss, schaffen wir schon. Und er hätte es gar nicht mehr machen müssen, der David, sich auf den Balkon stellen und da runterbrüllen. Der hätte einfach nur in sein Zimmer wieder gehen müssen und sagen, Gott, was ist nur los in diesem Herzen? Jetzt wird es deutlich, wer ich wirklich bin. Und deswegen leite mich auf ewigen Weg. Ich kann das gar nicht. Leite du mich auf ewigen Weg. Und jetzt sage ich heute Abend zum Beispiel bei der Fahrt hierauf, diesen jungen Mann, der aus der Droge rauskam und gerade wieder dabei ist, wieder reinzufallen. Ich bete für dich, sagte ich ihm, morgen rufen wir nochmal an, aber für heute Abend, sag dem Herrn, leite mich auf deinem Weg, Herr. Leite mich auf deinem Weg. Ja, aber ich bin doch so versuchbar, du brauchst nicht mit einem Aber kommen. Aber Gott ist immer noch größer. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Aber Gottes Barmherzigkeit ist immer noch größer. Aber Gottes Liebe ist immer noch stärker. Aber das Blut von Jesus Christus, mit dem er dich erkauft hat am Kreuz von Golgatha, das ist ein Kaufpreis, der nie vergeht. Aber es muss über deinem Leben stehen. Und dann hört auch die Maskerade auf im Leben. Stück für Stück, wisst ihr, ihr Lieben. Das ist nicht immer einfach so, instant. Aber wir dürfen merken, je näher wir in diesem Leben mit Jesus unterwegs sind, desto mehr merke ich, wie befreiend es ist. Ich brauche gar nicht so tun, als ob. Und ich muss mich auch nicht dessen rühmen, dass ich es nicht schaffe. Ich rühme mich dessen, der den Tod überwunden hat, der jetzt mein Herr ist und der aus diesem bisschen Leben was macht. Der mich in die Wahrheit führt, der mich in wahrhaften Menschen sein lässt, der das Leben verändert von Menschen, die verloren sind. Menschen, die dem Ego-Marketing nachjagen. Menschen, die gelernt haben, sich selbst zu vermarkten. Und plötzlich merken, das muss ich gar nicht mehr. Plötzlich darf ich ehrlich sein. Plötzlich darf ich zu meinem Chef gehen und sagen, ich habe tatsächlich gestohlen. Ich darf zu meiner Frau gehen und darf sagen, ich habe tatsächlich diese abgrundtiefen Gedanken in meinem Herzen. Ich darf zu meinem Lehrer gehen und darf das sagen. Warum? Weil der mein Herr geworden ist, der das Licht der Welt ist. Der hat mich frei gemacht. Der hat mich rein gewaschen, wie dieser Regen, der runterfällt. Das ist eine gute Erinnerung. Und durch diesen Regen bewässert er das Land. Da wächst dann was. Wir leben in einem wunderbaren Land. Sehr fruchtbar. Und wenn der Geist Gottes wirkt, der Heilige Geist in unserem Leben, dann kommt da was Gutes raus, ihr Lieben. Wir sahen vorhin diesen Strauß der Gemeinde. Dann kommt sowas Buntes raus, die Farben Gottes kommen raus aus unserem Leben. Der Apostel Paulus sagt, der Wohlgeruch von Christus. Da kommt so ein Duft, das können wir gar nicht erklären, das riechen wir auch nicht. Aber das ist das andere Wesen von Jesus Christus. Und plötzlich fällt diese Maske. Und plötzlich darf ich merken, Mensch, mit dem machst du was, Herr. Er gedenkt unser, dass wir Staub sind, steht im Psalm 103. Wir fegen Staub weg. Gott nimmt Staub und macht daraus Diamanten. Wenn wir diesen einen wahren Gott, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für die Schuld der ganzen Welt gegeben hat, unseren Staub des Lebens überlassen, ihr Lieben, unsere Ruinen, unsere Träume, unsere Enttäuschungen und. Er macht daraus Diamanten. Er macht was draus, aus dem, was Staub ist. Wenn wir es ihm überlassen. Jesus, nimm das bisschen Leben. Schau du in dieses Herz tief hinein. Ich bring dir meinen ganzen Zerbruch. Ich bring dir meine ganzen Verfehlungen. Ich bring dir diese ganze Oberflächlichkeit. Dieses ganze Verfehlen im Leben, das heute Abend gar keiner weiß und das wird auch nie jemand wissen. Aber du weißt es. Und das Einzige, was ich dich bitte, ist, gedenke meiner, gedenke meiner. Lass mich zu einem Menschen werden, der froh wird darüber, dass er weiß, von diesem einen Gott der seine Kinder gedenkt. Über diesen einen Gott, der die Sünden vergibt und im Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt. Der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Und diese Lust an der Gnade, an diesem unverdienten Geschenk, du sollst leben. Dir soll vergeben sein, du sollst ein Kind Gottes werden. Die ist ganz deutlich geworden am Kreuz von Golgatha. Und Dietrich Bonhoeffer sagte, das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe Gottes zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe Gottes zu mir, der ich so abgrund manchmal schlecht bin. So ein Versager. So ein Nichts auf die Reihe bekomme vielleicht manchmal. Wie zu meinen Feinden, die auch nichts auf die Reihe bekommen. Das ist die größte Klugheit, weil das verändert, ihr Lieben. Das verändert. Wenn ich die Liebe Gottes erkennen darf, in Christus Jesus, das verändert. Und es verändert in allen Kulturen. Ob ich nach Indien gehe, ob ich nach Japan gehe, ob ich nach Serbien gehe, ob ich nach Amerika gehe, ob ich nach Malaysia gehe, ob ich nach Indonesien gehe, es verändert Menschen in allen Kulturen. Und macht aus den größten Trübsalblasern Menschen, die plötzlich voller Freude sind. Und jemand sagt, warum freust du dich eigentlich ständig? Weißt du, warum ich mich freue? Ich freue mich nicht an meinem Leben. Ich freue mich an dem Leben dessen, der das Leben geworden ist für mich, Jesus Christus. Deswegen freue ich mich. Weil ich den Gott auf meiner Seite habe, der die Welt geschaffen hat. Wer sollte noch gegen mich sein? Nicht mal mein eigenes Herz kann mehr gegen mich sein, weil Jesus der Sieger ist. Ich freue mich, weil er mir meine Maske abgerissen hat. Meine Trübsalfülle manchmal. Und mit dem möchte ich schließen, ihr Lieben, heute Abend. Ich war vor kurzem in Japan gewesen und in Tokio, die Hauptbibliothek in Tokio, Stadt, Tokio, eine Stadt mit 30 Millionen Einwohnern. Da gibt es in der Hauptbibliothek in der Stadt gibt's eine ganze Wand voller Bücher, in denen drin steht, wie ich mich am besten umbringen kann. Weil die Japaner, das habe ich nicht gewusst, aber mir kam das dann, da habe ich das plötzlich verstanden. Ich habe junge Japaner gefragt nach dem Weg in Tokio. Und die sprachen, die haben gar nicht mit mir gesprochen. Die haben ein bisschen so gekichert. Und nicht, weil sie kein Englisch konnten, die können Englisch, die sind sehr gut sogar in Englisch, aber die trauen sich nicht. Und das habe ich nicht gewusst, aber japanische Kinder in der Grundschule, wenn die ein falsches Wort sagen, muss vom Lehrer aus die ganze Klasse dieses Kind auslachen. Das soll ein Ansporn dafür sein, dass dieses Kind noch besser wird in der Schule. Und es führt natürlich dazu, dass ein Land, das so hochtechnisiert ist wie Japan, ein Land, das so viele Ideologien und Religionen und Philosophien hat, dass die Westler sagen, Mensch, da muss man ja glücklich sein damit. Ein Land ist, in dem einer der höchsten Raten ist von Selbstmord unter jungen Menschen. Und ich habe das nicht gewusst, ich dachte, das ist eine Übertreibung, aber die junge Frau, die mir das sagte, eine Sekretärin in so einem Zentrum, die hat in der Bibliothek gearbeitet. Und es stimmt. Das kommt, wisst ihr, wenn ich nur ein Versager bin, dann will ich mich irgendwann verstecken oder ich schlage über die Stränge. Und wie befreien diese Botschaft in Jesus? Bring's doch mir. Bring's doch mir. Komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Komm doch her zu mir mit all deinem Versagen. Und übergib mir dein Herz. Nicht reiß es raus. Jesus, komm in dieses Herz mit deinem Heiligen Geist. Bring deine Hoffnung. Deine Wahrheit. Bring deinen Weg in das bisschen Leben. Und morgen früh kann es passieren, dass du in deine Schule gehst, an deinen Arbeitsplatz, wo auch immer hin. Und die Leute sagen plötzlich, du bist so anders. Ich verstehe das gar nicht. Gestern warst du noch ganz anders. Aber heute ist irgendwas in deinem Leben, ich kann das gar nicht erklären. Und plötzlich sagst du, hoi. Das ist ja echt ein Ding. Ich habe gestern Abend einfach nur gesagt, Herr Jesus, da bringe ich dir mein ganzes Versagen. Dieses Herz, komm mit deinem Heiligen Geist rein. Mach irgendwas aus dem bisschen Leben. Und plötzlich merken Menschen, dass du da bist. Weil du lebendig bist. Plötzlich kommt das Paradies in unsere Herzen. Und es wirkt sich aus, das Wesen Jesu. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass es die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der nicht irgendeiner ist von vielen und uns auch noch einen guten Tipp gibt darüber, wie wir unser Leben verändern könnten und wie wir es ein bisschen besser machen könnten. Und mit anderen Worten letztendlich wieder ein Leben, das hat nur andere Masken auf. Von einer anderen Ideologie, von einer anderen Religion. Jetzt lach mal ein bisschen, sei mal ein bisschen hoffnungsfroher. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns da nicht mit solchen Parolen abtust, sondern du lädst uns ein, zu kommen und zu empfangen Wasser des Lebens umsonst. Wasser, das deinen Heiligen Geist widerspiegelt. Der Heilige Geist, der unsere Herzen erfüllen kann und aus dieser Fülle heraus unser Leben so was werden lässt, zu dem du es eigentlich geschaffen hast. Nicht, dass unser ganzes Leben im Mittelpunkt steht, sondern dein Leben. Das Leben dessen, der den Tod bezwungen hat. Das Leben dessen, der nicht versagt hat am Kreuz von Golgatha, sondern letztendlich nur sein Wort erfüllt hat. Seine Barmherzigkeit hat groß werden lassen und sein Blut vergossen hat für diejenigen, die absolut verloren sind. Und nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Wahrheit, nach Gnade und Treue suchen, nach Liebe, nach Reinheit und es gerne anbietest. Und ich danke dir, dass die Person, die zu dir kommt und sagt, Jesus, hier ist mein Herz, füll's mit deinem Heiligen Geist. Lass mich sein wie der Schächer am Kreuz. Dass du der Person sagen wirst, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und noch heute wird das Reich Gottes, das Paradies in dein Herz reinkommen und dein Denken und dein Wesen und dein Handeln verändern in dieser Welt. Amen. So ein Thema mit Versagen und so, da könnten wir jetzt, machen wir nicht, die ganze Nacht weitermachen. Ne? Manche sitzen auch da und sagen, ich habe im Glauben versagt, total versagt. Klar habe ich versagt. Ich bin nichts anderes als ein Versager. Aber Jesus ist der treue, ewige Gott, ist der Fels. Und manche Lieder singe ich gar nicht mehr mit, ne? Weil die bringen zwar das zum Ausdruck so im Leben, was wir Menschen gerne wollten, aber eigentlich sind es doch wunderbare Lieder, die Bibel sagt, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Auch das Versagen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, er. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, er. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig, selbst wenn unser Geduld schon am Ende ist, mit unserem eigenen Leben und mit dem Leben der anderen. Er ist immer noch geduldig. Immer noch. Und von großer Güte, Gottes Güte ist es, die dich zur Umkehr leitet. Ich liebe dich und ich will dich. Du kannst gar nicht an mich glauben. Und ich glaube auch nicht an dich. Aber ich liebe dich. Und wenn du das zulässt und kommst mit deinem Herzen, das so voller Unglaube ist und sagst, Jesus, wenn das alles stimmt, dann leg du das in mein Herz hinein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht machen. Ich kann nicht. Und ein Mensch, der sowas schon sagt, das ist schon ein Mensch, der angerührt ist vom Geist Gottes. Und dieser Mensch, wenn der das einfach sagt, Jesus, mach es irgendwie, aber mach es. Sei mir Sünder gnädig. Dieser Mensch wird als beschenkter Mensch nach Hause gehen. So ein wunderbares Bild. In diesem Menschen wird die Barmherzigkeit und Güte Gottes plötzlich Raum gewinnen. Und das macht aus uns, in unserem Leben, ein Leben, das voller Barmherzigkeit und voller Güte ist. Weil Gottes Barmherzigkeit und Güte uns verändert. Und diese Menschen braucht diese Welt, die davon angetrieben sind. Natürlich auch, weil wir Deutsche sind, auch von seiner Wahrheit. Dürfen wir nicht vergessen. Aber die wird automatisch da sein, wenn Gottes Barmherzigkeit und Güte dieses Herz ausfüllt. Dann ist auch seine Wahrheit da. Und so kann ein Gebet aussehen, für diejenigen, die es jetzt schon x Abende gesehen haben, entschuldige ich mich nicht, ne? Weil das kann vielleicht x Abende gar nichts bedeutet haben und plötzlich heute Abend. Und dieses Gebet ist auch abgedruckt in diesem kleinen Heftchen, Heimkommen. Und wer dieses Gebet haben möchte und sagt, ich möchte es nicht haben, weil ich es meiner Oma noch schenken möchte, sondern der bekommt es auch, ne? Keine Panik. Aber ich möchte es für mich mitnehmen. Ich möchte es für mich beten. Ich möchte es nochmal durchgehen. Ich will überwältigt werden von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Natürlich, wenn ich schon bin und will, dass meine Oma auch noch wird, toll, mitnehmen. Und so kann das aussehen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest, Güte und Barmherzigkeit. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, meine eigenen Masken getragen. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Brauche ich kein Theater mehr spielen. Das tut so gut. Komm du in mein Leben und übernimm du die Führung in meinem Leben. Leite mich auf ewigen Pfaden. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Weil ich aufhören will, mich ständig selbst zu verändern. Mach es du. Du. Und dann wird's gut. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Dass es stimmt, das, was du machst, das wird gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und du siehst die Herzen, die heute Abend hier sind. Manche total verloren in dieser Welt. Auf der Suche, auf der Hatz nach dem Glück. Enttäuscht von sich selbst, enttäuscht von den Menschen, enttäuscht von ihren eigenen Enttäuschungen und Erwartungen. Und Herr Jesus, wirk doch heute Abend mit deinem Heiligen Geist, wie du es vorhin hast, regnen lassen. Lass doch deinen Heiligen Geist ausgegossen werden in die Herzen derer, die so hungrig da sitzen und durstig nach der Wahrheit. Nach einem Leben, nach Barmherzigkeit, nach Güte, nach Liebe, nach Gerechtigkeit. Wirke, Jesus, Wunder, Wunder des neuen Lebens. Wirke diesen Zuspruch, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Du musst mir nichts versprechen. Ich versprich dir meine Liebe und ich verbürg mich für meine Liebe durch mein Blut, vergossen für dich am Kreuz von Golgatha. Amen. Ich möchte herzlich